yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies. Wir haben uns einen neuen Film rausgesucht und ich bin total glücklich, dass es er geworden ist, weil ich kann schon mal sagen, Akira ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Daher schon mal vielen Dank an euch beide und ich bin natürlich nicht wieder alleine, sondern einmal hallo an Jaco.
Konnichiwa.
Und einmal hallo an Ding Dong.
Jetzt fällt mir nichts ein auf Japanisch.
Arigato.
Okay.
Dankeschön.
Genau, wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt gehabt und wollten auch ein wenig die Länder so ein bisschen hin und her springen und uns da auch mal ein paar Filme raussuchen. Wir sind jetzt ein wenig in den 80ern geblieben und hatten Akira herausgesucht gehabt. Es hätte aber auch genauso gut Ghost in the Shell sein können. Vielleicht machen wir den auch noch. Jaco, du bist ja quasi so ein bisschen jungfräulich in dem Bereich jetzt. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Von daher haben wir da noch eine ganz große Bandbreite an Filmen, die wir jetzt da rausnehmen können. Es sei denn, du sagst jetzt nach der Sichtung, boah, nee, ey, bleib mir bloß weg mit dem Kram. Genau.
Wir können ja einen Deal machen, ne? Für jeden Anime, den ich gucke, gucken wir einen italienischen Endzeitfilm.
Ich wusste, dass das kommt. Ich bin dafür.
Ja, da irgendwas musste jetzt kommen, genau.
Ja, du bist uns ein paar Filme schuldig, hallo? Wir haben jetzt wie viele Folgen aufgenommen? 20? 23? Und wir haben, glaube ich, haben wir einen Italiener gemacht? Nein.
Oder wir wiegen das qualitativ auf, vielleicht 2:1 tauschen wir. Wir gucken mal, wie ich den jetzt fand. Und dann gucken wir, wie viele Italiener wir da draufrechnen können.
Ich habe auf jeden Fall schon gesagt, ich bin dabei. Also ich mache auch einen.
Ja, was heißt denn einer?
Einen. Egal, ich habe dich unterbrochen. Bitte, mach weiter.
Genau, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet auf jeden Fall noch einen Podcast erleben, wo ich mir definitiv einen Italiener angucken muss und dann darüber wahrscheinlich sehr positiv berichten werde.
Was sonst?
Bin gespannt. Genau, wir haben Akira aus dem Jahr 1988, wobei ich lustigerweise immer auf das Jahr 1986 schieben möchte. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht mein Geburtsjahr, keine Ahnung. Genau, wir haben Regie Katsuhiro Otomo. Das ist im Übrigen auch der Autor des gleichnamigen Mangas, auf dem der Film basiert. Da sage ich aber gleich noch ein bisschen was zu. Drehbuch ist ebenfalls von ihm. Das heißt, er hat so quasi sein Herzensprojekt als Manga dann auch umgesetzt als Film, als Regiearbeit. Wir haben noch im Drehbuch Izu Hashimoto, so rum. Bei den Darstellern sage ich jetzt nichts weiter. Ich glaube, das ist nur relevant für so Fans des Bereichs, Fans des Genres. Die können sich gerne nochmal die Synchronsprecherinnen und Sprecher mit anhören, angucken. Aber ich glaube, für den Rest der Welt ist es jetzt erstmal irrelevant, zumal ja auch, ich habe es jetzt auf Deutsch wieder geguckt, ich finde die deutsche Vertonung tatsächlich sehr gut. Man kann ihn natürlich auch auf Englisch gucken, man kann ihn natürlich auch auf Japanisch gucken. Aber worum geht's denn überhaupt in Akira, der ja einen gewissen popkulturellen Status hat? Ich denke, das werden wir jetzt in dem Podcast auch ein bisschen aufgreifen. Und ich übergebe jetzt mal an Ding Dong, der natürlich wieder was vorbereitet hat.
Akira entführt uns in ein futuristisches Neo-Tokyo, das aus den Ruinen des durch eine gewaltige Explosion sowie den Dritten Weltkrieg zerstörten alten Tokios erwachsen ist. Dort leben Kaneda und sein Kumpel Tetsuo, die beide Mitglieder einer jugendlichen Biker-Gang sind. Wenn sie gerade keine Schule haben, hängen sie in Bars ab, heizen mit ihren umgebauten Motorrädern durch die von Leuchtreklame erhellten Hochhausschluchten oder liefern sich brutale Gefechte mit rivalisierenden Biker-Gangs. Im Zuge eines ebensolchen Gefechts kollidiert der auf seinem Motorrad sitzende Tetsuo mit einem auf der Straße stehenden Kind, das wie ein alter Mann ausschaut und sich durch übersinnliche Kräfte vor dem Zusammenstoß schützt. Das Kind bleibt unversehrt, doch Tetsuo wird von seinem Motorrad gerissen und bleibt verletzt liegen. Noch bevor seine Freunde ihm zu Hilfe kommen können, ist das Militär vor Ort und nimmt den verletzten Biker sowie das seltsame Kind mit sich. Kaneda ist außer sich und will seinen Freund finden. Eventuell kann ihm Yakai, ihrerseits Angehörige einer gegen das System ankämpfenden Rebellengruppe, helfen. Noch ahnt Kaneda nicht, dass sich sein Freund durch den Zusammenstoß mit dem seltsamen Kind verändert hat. So viel dazu.
Ja, vielen Dank. Genau, dann gehen wir einmal Reihe rum. Erstsichtung, Zweitsichtung, X-Sichtung. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich nehme das jetzt einfach mal raus. Ich habe es ja schon gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also wenn mich über meine Top 10 ausfragen würde, wäre, glaube ich, Akira auf jeden Fall in der Top 10. Nicht ganz oben, aber definitiv in der Top 10. Ich mag den Film total und ich habe ihn über die Jahre immer wieder gesehen. Und jetzt vorhin habe ich die Sichtung gemacht. Das ist jetzt 4 Stunden her, seitdem ich ihn abgeschlossen habe. Und ich war am Ende wieder hin und weg und fix und fertig. Und ich mag diesen Film an ganz, ganz vielen Stellen. Da werde ich gleich sehr Lob jubeln und wäre dann schon quasi fertig. Genau, und übergib mal an Jaco, weil du hast ja jetzt eine ganz andere Sicht auf den Film, weil das war jetzt deine Erstsichtung. Erzähl doch mal.
Ja, also es war meine Erstsichtung und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war erst der 2. Anime-Film, den ich komplett gesehen habe.
Nein!
Doch, und der letzte war letztes Jahr. Das war der erste, an den ich mich rangewagt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin halt nicht so ein Fan von diesem Stil im Allgemeinen. Also auch schon in meiner Kindheit, ich konnte mir so Anime-Zeichentrickserien, war gar nicht meins. Das hat mich komplett abgeturnt. Dieser ganze Look, die Art und Weise, das war, ja, wie gesagt, nicht meine Baustelle. Ja, die Biene Maya war auch Anime, wenn man es genau nimmt. Das habe ich als Grundschulkind natürlich gesehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also
ich wollte jetzt eigentlich mit Heidi kommen.
Heidi auch, genau, natürlich. Das habe ich als Kind der 80er natürlich auch im ZDF gesehen, weil wir hatten ja nichts anderes. Ne? Da guckst du das halt.
Ich weiß.
Ja? Aber wo man jetzt die Auswahl hatte, so in den 90ern, so da habe ich mir jetzt nicht, was war das da, Mila Superstar und Pokémon, der ganze Kram, das war mir alles scheißegal.
Das heißt, du hast nicht mal X-Men und Batman geguckt, die Animationsserie in den 90ern?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Oje. X-Men, Batman, so, meine Güte.
Ich bin halt total nicht sozialisiert damit. So, das muss man dazu sagen und hat mich immer darum gedrückt, auch wenn man natürlich gehört hat, ganz große Meisterwerke gibt es da im Genre. Ja, mag sein. Über manche Sachen macht man ja immer so Umwege oder drückt sich drum. So, und ich habe mir letztes Jahr einen Anime-Film mal angeguckt und da war ich schwer begeistert und er zählt heute zu, ich würde sagen, zu den besten Filmen, die ich jemals gesehen habe und habe mir den direkt gekauft. Ihr dürft mal raten, welcher ist es denn?
Ah. Also, wie hieß der letzt rausgekommen ist, dieser der Kranich, bla bla bla, ne?
Nein. Der ist schon älter.
Der ist schon älter?
Gleiches Jahr wie Akira.
88?
Mhm.
Ninja Scroll?
Nein.
Ah, der ist 90er, ne?
Nichts Fantastisches.
Nee, was?
Kein Science-Fiction.
Ah, dann bestimmt irgendwas von Ghibli, oder?
Die letzten Glühwürmchen.
Großartiger Film. Ja. Oh, der hat mich kaputt gemacht.
Der hat mich komplett umgehauen. Der hat mich so kaputt gemacht, weil ich fand den fantastisch. So, und Akira war jetzt mein 2. Anime.
Ah.
Ich will doch gar nicht so viel verraten, wie ich den fand. Er kommt nicht an die letzten Glühwürmchen ran. Das sage ich jetzt mal gleich. Und ich hatte auch meine Probleme mit dem Film, das sage ich auch. Und musste ein bisschen überlegen, wie ich den finde. Aber alles andere sagen wir dann gleich. Ich gebe mal weiter an Ding-Dong.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass du einfach an den falschen Enden bei den Animes geguckt hast.
Mag sein.
Ja, da gibt's so Sachen wie Record of Lodoss War, Elfenlied. Ich glaube, da hättest du mehr Bock. Da ist es spratziger. Da gibt's auch ein bisschen Blut und so. Und ein bisschen mehr Tiefe und so. Ne? Ich glaube, da musst du einfach mal, oder was heißt müssen, aber vielleicht willst du mal irgendwann an solchen Ecken gucken. Ninja Scroll, Basilisk.
Oder alle Ghibli. Ghibli-Filme durch.
Ja, werde ich auch irgendwann machen müssen, da komme ich ja kaum drum rum. Ne?
Ja, irgendwann müssen wir quasi auch mal sowas wie, im Tal der Winde, Nausicaä.
Oh, sehr, sehr gerne.
Den müssten wir eigentlich auch mal, Ghost in the Shell hast du schon gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal machen. Ne? Also da kommt noch was auf dich zu.
Also ich war auch dankbar, dass Thomas den gewählt hat, weil so muss ich den jetzt mal gucken. Ne? Einfach meine Bildungslücke schließen.
Weißt du, mir bist du nie dankbar, wenn ich einen Film vorschlage.
Die kenne ich ja entweder schon oder es war keine Bildungslücke. Das ist halt das Problem.
Ja. Gerade noch so gerettet. Ich dachte, er kommt jetzt sowas von mir. Ja, du steckst immer noch Scheiße vor.
Naja, geht so.
zu mir. Ich habe den Film irgendwann als Jugendlicher das erste Mal auf DVD gesehen. Ich glaube, das war von Laser Paradise damals. Und da hat er mir nicht wirklich zugesagt. Ich weiß nicht. Thomas hat einen alten Kommentar rausgesucht auf Movie Break von mir und war ganz verwirrt, weil das mit der Punktzahl irgendwie nicht in Einklang gegangen ist. Ich weiß aber nicht mehr, was hatte ich geschrieben? Weißt du nicht mehr?
Nee, ich hab's ja.
Irgendwas, ich glaube, ich mochte nichts außer der Musik und den Bildern oder irgendwie.
Ja, genau.
So.
Richtig. Ja.
Das passt auch ein bisschen zu meiner Erinnerung, weil ich meine, dass ich damals irgendwie so mit der Handlung nicht wirklich viel anfangen konnte, weil ich die irgendwie, war mir die zu komplex, will ich nicht sagen, aber irgendwie schwierig. So. Vor ein paar Jahren habe ich den dann nochmal angeguckt, als er bei Prime war und war dann total überrascht, weil auf einmal fand ich ihn richtig geil. Und daran hat sich jetzt auch nicht so viel geändert bei meinem, ich glaube, das war jetzt der 2. Rewatch.
Okay, ja, danke euch. Genau, wo kann man ihn derzeit gucken? Also ihr könnt ihn natürlich im Handel kaufen, auf DVD, Blu-ray und 4K. Und es gibt ihn digital zu leihen, überall an verschiedenen Stellen. Und derzeit immer noch bei Netflix, wo ich überrascht war, weil ich hatte gestern noch auf Just Watch geguckt und da wird er nicht mehr angezeigt bei Netflix, aber er ist noch auf Netflix. Und ich habe ihn nämlich bei Prime geguckt mit einem Zusatzkanal und zwar CNMA Arthouse. Also Amazon ist ja sehr lustig mittlerweile mit diesen ganzen Zusatzkanälen unterwegs. Genau, habe ich jetzt auch so ein Probeding für 7 Tage, hab's wieder gekündigt und dann ist gut. Dann würde ich einsteigen mit so ein bisschen Wissenswertes rund um den Film. Hab ein paar Sachen rausgesucht. Eines habe ich schon gesagt, basierend auf dem gleichnamigen Manga von dem Regisseur und Autoren. Von 1982 bis 1990. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, werdet ihr feststellen, der Manga ist erst 2 Jahre, nachdem der Film zu Ende gegangen ist, zu Ende gegangen. Und das war tatsächlich so. Als der Film gedreht worden ist, gab es noch kein abschließendes Finale oder Ende. Das ist in dem Manga erst später produziert worden. Und ich habe den Manga leider nicht hier. Ich habe ihn mal angefangen zu gucken, aber bin auch wieder davon abgekommen. Und ich glaube, ich habe jetzt total Bock, dass ich ihn jetzt endlich mal ins Regal stelle. Es gibt 6 Ausgaben davon, weil der ist deutlich, das heißt deutlich, aber der ist anders als der Film. Er ist natürlich inhaltlich deutlich bepackter. Er erzählt Figuren auch anders und hat auch deutlich mehr Akira als in dem Film. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Eine Besonderheit zum Film selbst ist folgendes. Der Film besteht aus 2212 Einzelaufnahmen, also Aufnahmen und 160.000 Einzelbildern. Das ist insofern interessant, dass das 2- bis 3-mal so viel ist wie üblich bei so einer Art von Film. Und er hat 327 verschiedene Farben. Das ist ein weiterer Rekord. Ich weiß nicht, ob der immer noch gilt, aber damals im Animationsfilm war es so. Und von denen wurden 50 ausschließlich für den Film erstellt. Also man hat eine eigene Farbpalette nochmal kreiert. Der Grund ist folgender, weil der Film hat viele Nachtszenen. Das hat man damals eigentlich vermieden im Animationsfilmbereich, weil man dafür natürlich nochmal andere Kontraste in dem Farbenbereich brauchte. Und eine Besonderheit noch in dem Stil, es wurden damals sogar schon Computereffekte eingesetzt. Na, also in einem Film sieht man zum Beispiel so ein Pattern von Akira, was verglichen wird. Das ist so ein kleiner Effekt, der da entsteht. Der ist am Computer erstellt worden, aber auch verschiedene Lichteffekte sind tatsächlich am Computer damals schon entstanden. Wusstet ihr das?
Ja.
Nein.
Okay, gut. Haben wir das auch geklärt?
Sehr kurze und bündige Antwort. So.
Aber du hättest mich auch sonst was mit dem Film fragen können. Ich auch gesagt, nein, wusste ich nicht. Also von daher.
Ja, dann lernst du jetzt noch was.
Den Titel hätte ich wohl noch drauf gehabt. So.
Ich glaube, du lernst jetzt was über allgemeine Animationsfilme aus Japan.
Ja, ganz ehrlich, auf diese Fakten, die du jetzt gedroppt hast, ja, mag sein, aber ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viele Bilder normalerweise verwendet werden und bei 327 Farben. Denn sag mal, wie viele Farben ich kenne, die ich auf, wenn ich auf 20 komme, wäre ich stolz. Also von daher, die ich namentlich benennen könnte.
Es war einer der ersten japanischen Anime-Filme, in denen die Stimmen der Charaktere aufgenommen wurden, bevor sie animiert wurden. Das ist normalerweise eine typische Praxis bei US-Animationsfilmen, in Japan aber nicht. Da wird nämlich in der Regel erst produziert und dann nachsynchronisiert. Das ist noch eine Besonderheit. Und dann, der Film wird oftmals als der Anime genannt, der das quasi Eis im Westen gebrochen hat und so den Markt öffnete. Aber das habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Ja, gehört schon. Ich weiß aber nicht, ob das so ganz richtig immer ist, ne? Dass man Serien gab's ja schon. Ich denke, das war vielleicht eher so in Richtung das Anime, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, mehr so ein Kinderding damals war, ne? So Zeichentrick, ne? So Heidi haben wir schon genannt und so, ne? Und das Akira vielleicht, Alter, Akira. Ja, ich versuche den ganzen Podcast über die richtige Aussprache, wo ich jetzt schon gescheitert bin. einer der Filme war, oder vielleicht der Film, der halt es so bewusst gemacht hat, dass japanische Animation eben nicht nur für Kinder ist, sondern durchaus auch für ein erwachsenes Publikum. Aber auch da kann ich mich täuschen.
Ja. Da gab es ja später noch.
Könnte ich mir vorstellen, ne? Weil, wie du schon sagst, die Zeichentrickserien, die es auch hier am besten gab, das war ja Kinderprogramm. Mhm. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja. Hat den Weg geebnet an vielen, vielen Stellen und danach kamen ja auch etliche Filme, die gezeigt haben, das sind nicht unbedingt Kinderfilme, ne? Oder auch gar nicht Kinderfilme. So. Etwas, was ich noch gefunden habe, das fand ich sehr lustig, weil wir ja gerade die Podcasts zu Alien Earth machen. Also zumindest als der jetzt hier produziert wird, der Podcast. Die Computergeräusche, die während des Körperscans von Tetsuo gemacht werden, als er im Krankenhaus liegt, sind von dem Computer Mutter aus Alien.
Ah, oh, schön.
Also quasi rauskopiert.
Hätte ich nicht mitgekriegt, aber ich freue mich.
Der Mensch.
Noch eine Besonderheit, Synchronstimmen habe ich gerade schon gesagt. Die Musik, die für den Film abgeschlossen wurde oder produziert wurde, wurde abgeschlossen und produziert, bevor einer der Komponisten überhaupt ein einziges Bild vom Film gesehen hat oder sogar das Drehbuch gelesen hat.
Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Na, die Musik musste erst nachbearbeitet werden, um auf einige Szenen quasi passend zu sein.
Ja gut, das kann ich mir jetzt schon wieder eher vorstellen.
Ja, aber das gab es ja zum Teil auch im Realfilmbereich. Ich glaube, Ennio Morricone hat auch ganz viel Musik produziert, ohne von dem Film irgendwas gesehen zu haben. Und das wurde immer, also ist wirklich so. Und dann wurde das irgendwie dann angepasst.
Es ging immer um Stimmung.
Nicht so ungewöhnlich.
Genau.
Genau.
Okay. War mir jetzt so nicht bewusst. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, weil ich finde die Musik schon sehr gelungen und auch wirklich sehr,
ja,
sehr passend zu den Bildern. Ne? Also gerade gibt's so einen Song da drin mit diesen Atmern. Das ist geil.
Ja, aber das ist super. Das ist ja genau das. Also du musst es wahrscheinlich nicht mehr genau, wenn du sagst, wir brauchen irgendwas, was so in die Richtung geht und wenn jemand das Know-how hat, dann kriegt er das schon ungefähr hin. Und dann musst du es vielleicht ein bisschen nachbearbeiten. Ja.
Okay, dann noch was zu den blanken Zahlen, Boxoffice-Zahlen. Das Budget lag bei 10 Millionen US-Dollar. Das war ein Rekord damals für den japanischen Animationsfilm, ne, für Animes. Er lief aber tatsächlich sehr spärlich an den Kinokassen, ne? Hat nur rund 3,4 Millionen US-Dollar weltweit einspielen können, wobei das meiste davon auf den japanischen Markt fiel. Aber er hat im Heimkinomarkt danach 80 Millionen eingespielt.
Oh, sauber.
Kennen wir ja von einigen Filmen, ne? Sowas. The Thing zum Beispiel.
Highlander.
Ja, also großer Erfolg. Gut, das wär's zu den Fakten, die ich so ein bisschen mitgebracht habe. Jetzt seid ihr ein bisschen schlauer, hoffe ich zumindest. Und dann würden wir mal einsteigen in den Film. Und ich beginne wie bei Blade Runner, weil ich fand das eigentlich ganz charmant und der Film hat das auch. Wie fandet ihr denn die ersten Minuten? Also quasi wie der Film so seine Welt offenbart und euch die Figuren und so die Geschichte an die Hand gibt. Weil das ist ja schon, finde ich, eine Besonderheit, auch bei Akira. Wie ging es euch dabei?
Naja, man denkt an Blade Runner, oder? Ich meine, die Eröffnungsszene wirkt ja wie eine Reminiszenz an Blade Runner, ne? Wenn du so diese Draufsicht auf die Stadt und so dieses Gleiten durch die Hochhausschluchten und ich meine, die ganze Stadt sieht aus wie bei Blade Runner, ne? Dieses Neo-Tokyo mit den Leuchtreklamen und diesen, ich sag mal, dieser brutalistische Baustil und so, ne? Das ist wie Blade Runner.
Mhm. Ja, und der ist auch ähnlich in seinem Worldbuilding. Einfach, du hast ja diese Cyberpunk-Hintergrund im Prinzip. Und er verrät dir auch ganz wenig eigentlich über diese Welt. Er gibt dir nur so leichte Fakten und so leichte, so ist es halt, aber nicht genau, warum ist das so. Oder so genauere Hintergründe oder Details. Und das hat mich am Anfang, ähnlich wie bei Blade Runner, sehr fasziniert. Aber ich muss auch sagen, hinten raus hätte ich mir etwas mehr Konkretisierung gewünscht, was mich bei Blade Runner ja nicht so gestört hat. Da fand ich, da hat das ganz gut gepasst. Hier habe ich mir am Ende gedacht, ich hätte doch ganz gern ein paar mehr Details gewusst, beziehungsweise einiges war mir zu schwammig.
Mm. Ja, das ist halt die Problematik. Ne? Es war zwar der Manga-Autor, aber ich meine, der Manga hat irgendwie 2000 Seiten oder sowas. Mhm. Ne? Und das wird jetzt zusammengepresst in 120 Minuten. Das ist natürlich schwierig. Und vielleicht ist ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch meine Probleme, auch wenn ich den Film wirklich mag. Habe ich auch so zwei, drei, ich sag mal, gravierendere Kritikpunkte, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und wenn du dann halt jemand hast, der so sein eigenes Material nochmal verfilmt, könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht insofern schwierig ist, weil er vielleicht nicht so sich ganz davon loslösen konnte von seinem Hintergrundwissen und dadurch ein paar Sachen einfach irgendwie als gegeben hingenommen hat, weißt du so? Ne? Oder dass das halt einfach, oder so diese Erwartungshaltung von, naja, dass wer den Manga gelesen hat, der kommt gut mit diesem Film klar, aber wer halt gar keine Hintergrundinformationen hat, könnte schwierig werden.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und wo Thomas halt meinte, dass der Manga viel umfangreicher ist und auch viel mehr auf Figuren im Einzelnen eingeht. Wunderbar, das hätte ich hier gern gehabt, weil das vermisse ich ganz stark bei dem Film, speziell irgendwann in der zweiten Hälfte. Also am Anfang lasse ich mir das auch gefallen, dass hier nur gewisse Rahmenbedingungen, sage ich mal, gezeigt werden, aber ich vermisse da ganz viel hinten raus.
Naja, ich glaube, der Film, das ist auch einer von den Filmen, die profitieren davon, wenn man sie noch ein zweites Mal guckt, ne? Weil du ja gerade, so wie du sagst, du kriegst ein paar Charakterinformationen, die ich mir viel früher gewünscht hätte, kriegst du am Ende nochmal gezeigt, ne? Was so Beziehungen angeht, zum Beispiel zwischen Kaneda und Tetsuo. Wenn du den nochmal guckst, finde ich persönlich, dann fällt es einem leichter, weil man einfach das, die Welt ein bisschen besser versteht und die Beziehung zwischen den Figuren besser versteht, ne?
Das mag sein. Ich hatte aber auch ganz großes Problem, mit den Charakteren wirklich zu connecten. Das ist auch mein Hauptproblem mit dem Film, glaube ich.
Es ist auch mein zweiter Kritikpunkt, den ich habe. Ne? Du hast viele Figuren. Ich finde die Figuren auch allesamt interessant, muss ich sagen. Aber die sind nicht wirklich unterfüttert. Ne? Und auch die Beziehung zwischen den Figuren nicht wirklich. Und manche Hintergründe halt auch gar nicht. Ne? Aber da kommen wir später dann auch dazu.
Ja, genau.
Ja, ihr seid jetzt schon voll mittendrin. Ich würde dazu nochmal sagen, dass...
Entschuldigung.
Ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. Dass der Anfang, deswegen habe ich das so ein bisschen angeteasert quasi, natürlich Blade Runner Vibes definitiv hat und ich glaube da auch einfach eine Reminiszenz darstellt. Mm. Und ich finde, Bild und Ton sind am Anfang auch der Hammer, ne, weil du hast dann ja am Anfang schon diese Explosion vom alten Tokio und du hast danach dann diesen Beginn von Neo-Tokio mit den ganzen Lichtern und sowas und du hast dieses Prägnante vom Ton her, diese Geräusche, die da so eingebaut werden und diese Musik, die dann auch so ein bisschen und einspielt. Ich finde das der Hammer. Ich gebe euch jetzt aber recht, weil wir jetzt einfach schon mit drin sind, was so Geschichte und Figuren betrifft. Ich hatte damit aber nie ein Problem, weil ich diese Lücken, die darin entstehen, immer in meinem Kopf automatisch füllen konnte. Und du hast halt am Ende ja wirklich dann diese Einspieler mit Rückblicken und nochmal so kleinen Figurenkonstellationen. Kann aber nachvollziehen, dass da, glaube ich, ein bisschen was fehlt, so als Unterbau. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man das hätte anders noch machen können, ohne dass da man daraus einen Zweiteiler zum Beispiel macht. Weil der ja schon über zwei Stunden, glaube ich, sogar geht, ganz knapp über zwei Stunden. Mhm. Und da total viel drin ist. Ich glaube, sie haben einiges geopfert, um Action, da würde ich gleich nachher nochmal drauf kommen, das ein bisschen auszuführen, geopfert. Aber irgendwie hatte mich das nie gestört, weil gerade diese Beziehung zwischen Tetsuo und Kaneda, die hat für mich funktioniert, weil die hatten so eine ambivalente Beziehung, ne? Also irgendwie hat er ihn immer runtergemacht, das merkt man ja auch zum Anfang gleich, ne? Aber gleichzeitig ihn auch irgendwie so mit an die Seite genommen und dann nach vorne gezogen. Natürlich kann man das auch irgendwie toxisch nennen. Aber ich weiß nicht, als Motivation hat mir das im Film immer gereicht. Und diese Zwischennuancen, die immer wieder zwar angedeutet werden, aber nicht ausformuliert werden, reicht mir, um das aufzufüllen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Weg, den ich gehen kann.
Hinten raus, ja, wenn ich dann diese Szene, ich meine, es ist ein Spoiler, ist ja kein direkter Spoiler, wir kriegen halt hinten raus, ich sag mal, ein bisschen Background über die zwei Figuren und über so angedeutet ihre Kindheit und wie sie sich kennengelernt haben und so weiter und so fort, ne? Was dann auch ein bisschen die Motivation erklärt hinter Tetsuo und wie er sich entwickelt, sage ich jetzt einfach mal, ne? Aber das hätte ich einfach gerne vorher schon gehabt. Hinten raus sage ich dann, jetzt verstehe ich so besser, aber währenddessen, wie gesagt, meine erste Sichtung ist so lang zurück, ich kann da eigentlich nichts mehr dazu sagen, aber ich denke mal, das war vielleicht auch ein Punkt, der mich damals sehr gestört hat, wo ich dann meine Probleme hatte inhaltlich mit diesem Film, ne? Weil ich glaube, wenn man das erste Mal guckt, Jaco kann da vielleicht genaueres sagen, du hast ihn ja jetzt das erste Mal gesehen, fand ich schon schwierig, so an die Figuren anzuknüpfen und alles so, man kann sich zusammenreimen, sage ich jetzt einfach mal, glaube ich, aber so richtig ausformuliert ist halt vieles nicht. Also sowohl was die angerissenen Themen angeht, die in dem Film vorkommen, davon gibt es ja eine ganze Menge, als auch die Figurenbeziehungen. Oder die Motivationen hinter den Figuren. Ne? Wir haben ja verschiedene Figuren, die dargestellt werden. Wir haben Politiker, wir haben diesen Militäroberst, wir haben diese Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wir haben die Freundin von Tetsuo, wir haben diese Rebellen und wir haben auch noch religiöse Gruppierungen damit drin. Ne? Da ist vieles eingewoben, aber ganz wenig ist ausformuliert oder erklärt.
Ja, gebe ich euch beiden komplett recht und das ist auch mein Hauptproblem wirklich mit dem Film. Und auch das, was du meinst, diese Erklärung für die Verbindung von Tetsuo heißt er, ne? Und Kaneda.
Tetsuo und Kaneda.
Genau. Da gibt es hinterher, gegen Ende eine leichte Erklärung, aber ganz ehrlich, das reicht mir auch nicht wirklich, weil das ist ein kleines Detail eigentlich. Und Thomas hat das schon gesagt, das ist eine sehr toxische Beziehung, die die eigentlich führen. Und ich verstehe auch nicht wirklich, warum die beiden so dicke miteinander sind. Also im Film kommt es gar nicht so rüber. Wie gesagt, am Ende gibt es eine leichte Erklärung dazu, aber trotzdem ist das so. Aber das passt zu allem. Hier wird alles so, es wird mir nichts fertig erzählt, habe ich das Gefühl. Du hast es auch schon gesagt, da gibt es diesen Regierungsapparat. Dann gibt es die Aufstände der, ja, des Volkes oder der Studenten oder wer auch immer das alles sind. Das gibt so, dann gibt es die Rebellen und das ist alles so, ja, ich verstehe schon die Zusammenhänge, aber mir fehlt bei allem so dieses letzte, ach so, ja, dann bin ich voll drin. So, es ist alles so ein bisschen sehr oberflächlich und was Thomas auch gesagt hat, der Film würde sonst zu lange gehen, ja, aber ich finde, diese 2 Stunden werden auch sehr viel gefüllt mit, ich sag mal, Action-Szenen, von denen ich dann wahrscheinlich eher ein bisschen was gecuttert hätte und dann erzählerisch mehr was reingebracht hätte. Mm. Weil ich finde gerade, die letzte Stunde ist ja fast das Finale. Die letzte Dreiviertelstunde ist ja schon dieser Showdown im weitesten Sinne. Ich finde, da nimm doch da ein bisschen was weg und erzähl dann lieber mehr eine Geschichte oder erzähl mehr Hintergründe oder so. Das hätte mir den Film zugänglicher gemacht einfach.
Ja, das Finale ist für mich auch so mein dritter Kritikpunkt, den ich habe. Ich finde es irgendwie zu... ja, zu gestreckt vielleicht, ne?
Ja, irgendwie sehr, sehr, so, sehr exorbitant, obwohl ich mich frage, muss das denn so lang sein? Geht das nicht auch irgendwie?
Muss es eben nicht, ne? Also gerade weil ja diese, also so empfinde ich es halt, gerade weil mir halt diese Beziehung zwischen den beiden Hauptprotagonisten nicht so hundertprozentig klar wird, fehlt's da irgendwie so ein bisschen an dieser Dramatik, die aber der Film trotzdem versucht, da aufzubauen. Es wird ja unglaublich theatralisch und dramatisch mit ihm und mit der Freundin, auch von Tetsus Freundin, ne, die da ja auch noch eine Rolle spielt, ne. Aber es wäre, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist im Manga besser, weil hier ist es so, also gerade ich nehme jetzt einfach mal die Freundin von Tetsuo, die kriegen wir relativ lange tatsächlich zu Gesicht, ne, und die spielt auch eine Rolle im Mittelteil. Aber hinten raus, sie hat irgendwie keine Persönlichkeit. Sie ist halt da und ich habe das Gefühl, die ist wichtig für ihn, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nichts über sie. Und
du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was ich sonst gesagt hätte. Theatralik. Ich meine, das kennen wir aus asiatischen Filmen ja generell. Aber dieser Film ist teilweise so theatralisch as fuck. Also, dass er dir halt dauernd, ich habe das Gefühl, gerade in der letzten Stunde schreien sich die Figuren die ganze Zeit nur noch an. Da wird nur noch sich angebrüllt, weil alle ganz groß alles hinausposaunen wollen, ihre Emotionen, und das ist jetzt so hyperdramatisch, aber ich finde, der Film zeigt es, also er lässt es mir nicht fühlen. Mm. Er schreit es mir die ganze Zeit ins Gesicht, aber ich fühle das nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so
ein, ja, ich weiß, ja.
Plakative Theatralik, die ein Stück weit dazugehört, gerade im asiatischen Kino. Also auch bei Realverfilmungen. Damit kann ich auch leben. Aber hier ist es mir ein Stück weit zu viel. So, das ist aber jetzt auch ich kritisiere jetzt an dem Film ganz viel. Ich möchte ihn auch loben. Das wird auch noch kommen. Keine Sorge, Thomas, weil der guckt schon ganz grimmig. Aber ich musste das jetzt mal loswerden, weil das ist so mein Hauptproblem mit dem Film, dass ich nicht so richtig da reinkomme und immer das Gefühl habe, hier wird was Großes vorgetragen, aber nicht groß erzählt. Und ich komme da nicht so richtig rein. Und es gibt ganz viele Punkte an dem Film, die ich wirklich mag und die ich anders, glaube ich, richtig abgefeiert hätte.
Ja. Also, wie gesagt, es gebe ich euch auch, ne? Aber mich holt der Film trotzdem einfach ab, auch wenn das nicht alles ausformuliert ist, weil er einfach irgendwie für mich so Stimmungen, Momente und Gefühle trotzdem transportiert. Auch wenn die Figuren, wie ihr sagt, an manchen Stellen einfach irgendwie, ne, nicht so funktionieren. Aber mich holt dieses Theatralik am Ende total ab, weil ich es nachvollziehen kann. Aus irgendeiner Weise. Ich weiß nicht warum, kann ich auch nicht erklären. Aber ich kann's nachvollziehen, so. Und dann holt mich das immer wieder rein. Und am Ende bin ich tatsächlich auch emotional tatsächlich richtig drin. Und auch wenn der Film vieles andeutet und nicht ausformuliert, holt mich das auch ab, weil ich da ganz, ganz viele Dinge in meinem Kopf habe, die dann so anfangen zu leuchten. Ne? Also wenn dann gesagt wird, wir haben hier eine Stadt, die ist gesättigt, die ist reif wie eine Frucht und hat die Erneuerung aber in sich. Ne? Also sie muss quasi brennen, um wieder neu aufzuerstehen. Total geiles Motiv für mich. Da ploppen bei mir ganz viele Philosophiebücher auf. Und dann wird das so gefüllt. Vielleicht liegt's daran, ich weiß es halt nicht, ne? Oder auch das Thema Korruption, was an vielen Stellen ist. Der Oberst übernimmt einfach mal so die Kontrolle, macht einen Militärputsch. Dann wird aber zu sehen sein, ne, das will ich jetzt nicht spoilern, das können wir nachher noch machen, aber dass die Rebellion mehr ist als nur tatsächlich der Kampf gegen die Obrigkeit, ne? Dann haben wir diese Religiosität, wir haben den Glauben an Akira. Dann wird das auch dargestellt in Absurditäten tatsächlich. Aber so ist es ja. Ich meine, guckt euch mal die Welt aktuell an. Ne? Das ist ja völlig gaga an vielen Stellen. Und das nimmt ja halt alles auf. Wir haben Militarismus mit drin. Wir haben die Cyberpunk-Elemente mit drin. Wir haben nachher auch was Groteskes mit drin, wenn es dann Richtung Finale geht beispielsweise. Und ich kann euch sagen, ich habe so ein paar Sachen mir vorher nochmal angeguckt gehabt, die im Manga erzählt werden. Da ist das hier noch auf einem sehr bodenständigen Niveau, ehrlich gesagt, das Finale. Also im Manga, hau ich jetzt einfach mal raus, wird zum Beispiel ein Riesenkrater in den Mond gesprengt. Oh, okay. An der einen Stelle. Ne? Also so, da geht auch noch mehr, sagen wir mal. Ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, diese ganze Mischung. Und dann natürlich, was mich am meisten abholt im Film, ist diese Kritik an Wissenschaft. Ne, dass man quasi versucht hat, vorm Krieg, im Krieg diese Waffen zu entwickeln, quasi, um einen Vorteil zu haben, um die göttliche Macht des Universums, nenne ich es jetzt mal, oder die Macht des Universums zuzugreifen, über Menschen zu produzieren oder zu haben, die halt auch bestimmte Fähigkeiten besitzen. Und das ist völlig aus der Hand geglitten. Und trotzdem hat man danach weitergemacht. Ne? Und trotzdem hat man danach das behalten und am Ende wiederholt sich das Ganze, weil man halt nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Botschaft, die für mich dieser Film auch einfach inne hat und so mitnimmt. So, Punkt. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt.
Ja, aber das sind ja auch die positiven Aspekte des Films und die mag ich halt auch. Also ich mag diese Grundstory, die mag ich total gerne. Und ich mag diese fatalistische Grundstimmung, die der hat, die ist fantastisch. Da erinnert er mich auch an so viele Filme, so aus, also Realfilme aus den so späten 70ern, frühen 80ern. Scanners, finde ich hier, ist ja allgegenwärtig von Cronenberg. Oder, ich weiß nicht, kennt ihr der Schrecken der Medusa mit Richard Burton? Der hat ja auch so, das Ende, finde ich, ist original aus diesem Film, mehr oder weniger. Oder der Teufelskreis Alpha von Brian De Palma. Das sind ja auch, die gehen ja alle so in diese Richtung. Und das mag ich total gerne. Und das mag ich auch an diesem Film total gerne. Ich finde auch die, er ist zwar Pointe am Ende, die verrate ich jetzt nicht, aber die hat mir auch super gefallen. Weil das holt mich komplett ab in dem, was ich bei solchen dystopischen Science-Fiction-Filmen halt gerne sehe. So dieses Hoffnungslose irgendwo. Aber es ist ja nicht Hoffnung, eigentlich ist es ja Hoffnungsschimmer. Das, ich will da nicht zu viel verraten. Aber das finde ich halt total cool. Und dass man sich auch da sehr reindenken kann in diese Welt. Ja, ich finde, der Film ist ja nicht gut ausformuliert an vielen Stellen, aber was er so aufs Tableau bringt an sich, von seinem Szenario, seinem Setting, seine Ideen, das finde ich total geil.
Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Versatzstücke finde ich alle super interessant. Ich würde halt einfach gern mehr wissen. Mhm. Ja, okay, die Studenten protestieren. Klar, das ist gab's in der japanischen Geschichte ja auch, die Studentenproteste. Ich glaube, es in den 60er, 70ern, ich weiß es gar nicht. Also da springt ja viel von dem mit rein, was halt Japan erlebt hat. Hiroshima, Nagasaki spielt natürlich auch in diesen Film absolut mit rein. Ne? Mhm. Aber so bestimmte Dinge, warum protestieren denn da jetzt die Studenten? Ne? Oder warum gibt's denn da jetzt diese Revolution in Anführungszeichen? Klar, irgendwas läuft in diesem scheinbar totalitären System nicht richtig. Aber ich würde gerne trotzdem mehr wissen. Ja? Also ich hätte es gern einfach ausformulierter. So.
Also was ja gesagt wird, Korruption, das sehen wir ja auch tatsächlich im Film. Arbeitslosigkeit ist ein hohes Thema und ich finde diese Berufsschule total witzig, weil dann einfach einer reinkommt und sagt, ja, der Unterricht fällt aus, weil kein Lehrer da. Und du denkst dir so, das kommt mir gerade irgendwie so bekannt vor.
Ja, das ist leider wirklich so. Es war auf der Grundschule von meinem Sohn nicht anders.
Ja, genau.
Aber zum Thema auch Schule und Schüler, das war auch so ein Ding, eigentlich ist ja auch so eine leichte Coming-of-Age-Geschichte, rein theoretisch, aber hätten die mich dauernd gesagt, dass die beiden Hauptcharaktere noch Kinder sind, hätte ich es nicht bemerkt.
Ja, 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 ja.
Also weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt, ja.
Ja, die sehen für mich nicht aus wie Teenager, mag am Stil liegen, aber ich habe auch, hätten mir nicht dauernd gesagt, ja, die gehen ja noch zur Schule und sind ja eigentlich noch Jugendliche, die hätten auch 28 sein können.
Ja, 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 ja.
Das macht die eine Szene auch ein bisschen komisch, weil die werden ja
auf
nachher dann...
Auf dem Polizeirevier, oder?
Das ja. Sind ja auf dem Polizeirevier, das ist auch jetzt auch kein Spoiler.
Ja.
Und dann haut er dem einen ja auf den Kopf so von wegen, ey, Opa. Und er so, ich bin 25,
genau, ich dachte,
verheiratet.
Ich dachte, der Typ ist doch doppelt so, locker älter als du. Wo ist das Problem? Ja, genau.
Ja, ja, wird, ja, ja.
Dann wird er erst gewahr, ach, die sollen viel jünger sein. Mhm. Das wusste man gar nicht.
Ja, ja, genau.
Da habe ich mich an den Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Crazy Thunder Road von, wie hieß er, Togo Ishii?
Nee, sagt man nicht.
Gilt so auch als einer der Vorläufer für Cyberpunk. Ist auch so eine Biker-Story mit Jugendlichen und da ist auch dieses Element drin von wegen, dass Jugendliche ganz arg damit Probleme haben mit Erwachsenen und Autoritätspersonen und so weiter und so fort. Also Crazy Thunder Road habe ich ganz stark auch in diesem Film erkannt. So.
Ja. Ja. Was ich auch nochmal einwerfen möchte, abseits von diesen ganzen Story-Details, die wir jetzt schon ausgebreitet haben, also da können wir ja gleich im Spoiler-Bereich nochmal genauer drüber sprechen, weil ich glaube, über das Finale, da kommen wir nicht drum rum, dass wir da so ein bisschen rumspoilern müssen. Würde ich aber jetzt nochmal sagen, also ihr habt jetzt schon vieles gehört, jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, um den Film so ein bisschen einschätzen zu können. Ich würde ihn halt immer in die nicht vielleicht in die gleiche Stufe, aber in die ähnliche Stufe wie beispielsweise Ghost in the Shell, Neon Genesis, Evangelion, Jinro, das ist ja auch einer meiner Favoriten, da werdet ihr beide wahrscheinlich ebenfalls sagen, da fehlt euch Substanz, ich kann da ganz, ganz viel raussehen, und Robotic Angel, also wenn euch das zum Beispiel irgendwie mal die schon gesehen habt und Klick macht, ne, das ist so, sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben. Worauf ich aber nochmal sprechen kommen möchte, ist der visuelle Stil. Haben wir schon an vielen Stellen angedeutet und zu Ton und Musik haben wir auch schon was gesagt. Ich finde aber, dass ich habe jetzt anfangs gesagt, mit den Farben und mit den Bildern und sowas alles, ich finde, wie hier Cyberpunk an vielen Stellen erzählt und dargestellt wird und gerade auch in den Actionsequenzen beziehungsweise die Imposanz, würde ich es jetzt mal nennen, von so Gebäuden und von der Stadt selbst. Die haut mich jedes Mal weg für das Jahr 1988, was hier. Und ich habe so das Gefühl, neben Blade Runner ist das eine große Blaupause für vieles, was wir danach bekommen haben. Sei es jetzt in Spiel oder Film oder Serie. Weil hier wird tatsächlich vieles so optisch sehr hervorragend eingesetzt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Ja, würde ich zustimmen. Also du hast so Geschichten wie, was weiß ich, Ghost in the Shell hast du schon gesagt. Der ist ja, glaube ich, von 95 oder sowas. Der war definitiv, also wirkt für mich wie davon inspiriert. Du hast so Matrix oder wenn wir Videospiele haben, Metal Gear Solid, Galerians, Deus Ex, Cyberpunk 2077 heißt es, glaube ich, ne? Elfenlied von mir aus auch. Der Anfang von Elfenlied hatte auch für mich persönlich große Verbindungen hier zu Akira und den Laborszenen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Mit den Psi-Kräften, haben wir ja noch, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass es Psi-Kräfte sind, die Tetsuo entwickelt. Ne? Ich glaube, da ist ganz, ganz viel, was andere Werke inspiriert hat und was sie übernommen haben. Zu Recht.
Ja, also an dem Bereich kann ich mich halt nicht zu äußern, weiß ich nicht, mag sein. Aber ja, ich habe ja auch schon vieles wiedererkannt, was man später, popkulturell hat der Film auf jeden Fall seine Auswirkungen gehabt, auch abseits des Animes, das kann man ganz klar so sagen.
Wobei ich aber nicht sagen kann, ob das jetzt hier in Akira das erste Mal vorkam oder ob das halt einfach nur, ich sag mal, der Film war, der bestimmte Dinge jetzt einfach so in den Mainstream, fast in Mainstream, in den Westen so reingebracht hat. Das weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass es da vorher schon irgendwelche Serien oder Filme gegeben hat, die da ähnliche Tropes behandelt haben. Das weiß ich nicht. Aber der hat es, glaube ich, so halt wirklich an die breite Masse gebracht, weil er vielleicht zugänglicher war, ich weiß es nicht.
Ja. Und eine Sache würde ich noch ansprechen, wir haben jetzt schon gesagt, ganz viel zu Action. Da würde ich nochmal einwerfen, die ist sehr ausführlich, die ist sehr explizit, also gerade was das Thema Blut betrifft, also den sollte man nicht unbedingt mit kleinen Kindern gucken. Zumindest wenn sie es nicht gewöhnt sind, so viel Blut in Anime-Filmen zu sehen. genau. Und ich finde, auch wenn die am Ende vielleicht an vielen Stellen eher ausufernd ist und du sagst dann irgendwann so, what the fuck? Also davon gibt es einige Momente, finde ich die halt richtig, richtig gut. Und es gibt eine Sequenz, ist das ein Spoiler oder nicht? Ich sag's jetzt einfach, da bricht quasi Tetsuo aus dem Krankenhausbereich aus. Die ist hervorragend. Und die wurde tatsächlich vielfach in der Popkultur kopiert. Das erkennt man an vielen, vielen Stellen. Genau. Das wollte ich noch so einwerfen und sonst habe ich gar nicht mehr so viel, was ich jetzt ohne den Spoiler-Bereich mal noch nennen wollen würde. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt.
Ich glaube, wir haben so ziemlich alles. Score haben wir erwähnt, dass der genial ist. Härtegrad haben wir. Man kann auch sagen, das ist ja kein Spoiler. Ne? Es geht noch in den Bereich Body-Horror, falls das für manche Leute interessant wird.
Ja, ich muss zum Härtegrad sagen, ich finde den aber angemessen.
Ja,
ich finde, der gehört auch so in diesen Film rein, der muss da auch drin sein. Wisst ihr, das ist kein Kinderfilm und der Film grenzt sich ganz klar davon ab und das ist auch völlig in Ordnung.
Wir müssen bei Action noch den Akira-Slide erwähnen, den Kaneda macht mit seinem Bike.
Der ist ikonisch. Ja, der ist ikonisch.
Der ist oft in Filmen kopiert worden und in Videospielen.
Also siehst du an vielen Stellen, wie sie quasi mit ihrem Bike oder sonstigen Sachen so sliden und dann stehen bleiben und ganz coole Socke sind.
Ich glaube, er heißt Akira Slide.
Ja, heißt er auch tatsächlich. Ja.
Wenn es einen eigenen Namen hat, dann ist es ja automatisch in die Popkultur eingegangen, mehr oder weniger.
Ist ganz oft kopiert worden. Gut, wollte ich noch ein Fazit machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich wahrscheinlich der bin, der am meisten den Film zu meckern hat. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, ne? Und am wenigsten Bezugspunkte dazu. Alles in allem hat mir der Film natürlich trotzdem gefallen. Also die Grundgeschichte fand ich total faszinierend. Ich fand diese Welt an sich total faszinierend. Ich fand, der hat großartige Szenen zum Teil und ganz viele Sachen, die mir grundsätzlich gefallen. Ich hatte, ja, abgesehen davon, dass ich von dem Stil Anime, das ist halt nicht so meins, das muss ich ganz klar sagen. Deswegen haut er mich optisch auch nicht so um, wie vielleicht Leute, die darauf voll abfahren. Er hat bei mir halt in Figurenzeichnungen und Storyentwicklung und ebenso Detailfragen, da habe ich echt Probleme mit. Und würde den deshalb auch nur, und jetzt haut mich nicht, auf meiner Erstsichtung in einer 6,5 abstrafen, weil es mir einfach zu sehr fehlt nach oben hin. Ich kann mir aber gut vorstellen, ich gucke mir den bestimmt nochmal an und dann ist da auch noch Potenzial nach oben. Aber für mich war es ein ganz guter Film mit deutlich Potenzial nach oben, aber mehr im Moment nicht.
Vielleicht ganz kurz dazu, bevor Ding Dong jetzt was sagt. Damit bist du gar nicht alleine, weil der Metascore zum Beispiel liegt bei 68 von 100 Punkten.
Oh, echt nur so wenig? Ich hätte gedacht, dass der deutlich höher ist.
Ja, genau. Also der Bewertung damals von Kritikerinnen und Kritiker war eher so in deine Richtung. Der IMDb-User-Score und auch der Rotten Tomatoes-Score liegen hat natürlich weit der.
Ja, klar, das ist dann so ein Kultfilm, da also ist das ja immer so.
Das ist ja ein Kultfilm etabliert, genau, ne, also.
Aber ich hätte auch gedacht, dass der Metascore höher ist. Okay, das hätte ich nicht gedacht.
Mein Fazit, ich finde, Akira ist auf visueller Ebene eine Wucht. Ich finde den wirklich sehr gelungen. Ich mag das Szenenbild von diesem Film. Ich mag diese Welt sehr gerne. Ich mag die vielen Themen, die eingeflochten sind. Ich mag diese Komplexität. Aber es wirkt halt für mich dadurch überfrachtet, in Anführungszeichen, weil halt so wenig erklärt wird und weil ich damit so ein bisschen alleine gelassen werde. Bei den Figuren hätte man definitiv mehr auf, ich sag mal, Entwicklung und Background achten können, müssen vielleicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Autor einfach irgendwie vielleicht, ne, wenn man hört, es ist im Manga drin und hier ist es nicht drin, dann einfach das irgendwie zu sehr als gegeben genommen hat oder vielleicht den Film auch von vornherein als etwas angelegt hat, was die Manga-Fans in erster Linie ansprechen soll. Und die haben dann ja dieses Hintergrundwissen. Ja, vielleicht wäre ein bisschen länger besser gewesen in dem Fall, aber ich mag den Film und von mir würde er oder kriegt er 7,5 Punkte.
Okay, ja, danke euch beiden. Kultfilm, Punkt. So.
Machst das wieder einfach.
Totschlagargument, Kultfilm.
Ja, ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Sagst ja nicht mal deine Punkte dazu.
Ja, der, bei mir liegt er halt bei 9, eigentlich eher Richtung 9,5. Dann Spoilerbereich Feuer frei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht so ein bisschen bei der expliziten Darstellung. Also ich gebe euch total recht, das passt zu dem Film und ich finde es auch einfach gut eingebaut. Wir haben zum Anfang ja schon so eine Szene, wo ja der Junge in Anführungsstrichen, dann auf der Flucht ist mit dem einen Wissenschaftler und der dann auf der Straße einfach richtig brutal von der Polizei, Militär, was auch immer, abgemurkst wird. Und ich finde, das ist schon so deutlich, wie diese Welt ist und funktioniert. Wir haben ja später auch noch diese Polizeistation. Da werden einfach Leute verprügelt in den Hintergrundbüros. Ich weiß nicht, habt ihr da auch mal drauf geachtet? Also ich finde, er zeigt mir schon sehr explizit, wie diese Welt ist, ne? Man muss halt nur ein bisschen drauf achten, glaube ich. Und das finde ich halt cool. Aber was natürlich dann am Ende passiert, das ist natürlich ferner jeden Erliefen. Also da hast du ja Sequenzen, wo hunderte Zivilisten ja eigentlich getötet werden. Ne? Also das ist, und das passt aber auch alles zu dieser, was der Film uns sagen will und was er erzählen will, etc. Ne? Also Blut in dem Film, top. So.
Thomas mag es, wenn Leute im Hinterzimmer verprügelt werden.
Ja.
Und wenn Leute von Kugeln zersiebt werden. So, so.
Wenn man mal ein Statement bringen möchte, dann muss man das so machen, ja.
Lass mich raten, wenn hier noch ein kleines Kind erschossen worden wäre, dann wäre auf 10 Punkte.
So, Zitat von einem Verdi-Mitarbeiter, damit mal ein Statement gesetzt wird. Ist das völlig in Ordnung? Also ich gehe auf keine Demo, wo du mitmachst, so. Hauptsache, wir haben ein Statement gesetzt, alle don't.
Manchmal muss halt Blut fließen, so.
Genau.
Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wir müssen halt über das Ende ja reden, über das Finale. Da passiert ja total viel, ne? Weil wir haben die Flucht von ihm, wir haben den Weg zu Akira. Wir haben dann die Enthüllung von Akira, was Akira noch ist. Da steckt ja ganz, ganz viel auch nochmal Wissenschaftskritik, aber es geht auch irgendwann auf eine Metaebene. Was ich aber richtig cool finde, ist die Sequenz mit Sol, mit dem Satelliten, der quasi so ionenmäßig auf die Erde schießen kann. Eine Top-Szene. Und wir haben danach ja die Sequenz, wo quasi ja dann Tetsuo so aufbläht und völlig die Kontrolle verliert und dem Universum entschwindet, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ich finde das immer noch richtig, richtig cool. Also von dieser ganzen Erzählart, von der ganzen Inszenierung her, holt mich das total ab. So.
Ja, ist auf jeden Fall sehr wild. Also wo dann Tetsuo wirklich ja mutiert, sage ich mal. Das ist schon ein bisschen schräg, das muss man auch sagen. Aber das hat mir auch gut gefallen, rein vom Optischen her. Und das ja, ist ja auch metaphorisch so ein bisschen. Ne? Er verliert der komplette Kontrollverlust, seine Kräfte sind quasi jetzt endgültig unkontrollierbar und er mutiert einfach zu so einem überlebensgroßen, ja, Weltenfresser beinahe schon. Also, was es dann am Ende hätte werden können, das fand ich echt cool. Und eben auch diese Schlusseinstellung, wo dann eben kommt, ich bin Tetsuba, das fand ich halt saugeil. So als Pointe. Da wären wir halt wieder bei Schatten der Medusa, den ich halt sehr mag, weil da ist das Ende vergleichsweise ähnlich.
Ja, ich mochte es auch. Mir hat es gefallen, diese Mutation, dieser Body-Horror, ne? Kronenberg wäre stolz gewesen, ne? und diese Verschmelzung, sag ich mal, von Maschine und Mensch, ne? Weil er hat ja dann, baut sich so diesen Roboterarm, sage ich jetzt einfach mal, aus Maschinenteilen und da kommen ja dann irgendwann diese Kabel raus und er verschmilzt mit diesem Thron, ne? Das sind coole Bilder. Was ich mir aber gewünscht hätte, ist so ein bisschen da, vielleicht noch mehr so Schmelzeffekte oder sowas. Und man sieht zwar, dass die Freundin von Tetsuo, dass sie so zerplatzt und sowas, ne? Aber da hätte ich mir, weißt du, es gibt ja diese Szenen, wo der Oberst so in ihn übergeht, sage ich jetzt einfach mal, ne? Mhm. Aber dann löst sich das wieder. Ich hätte es gerne gehabt, dass es irgendwie so ineinander verschmilzt und die Haut miteinander irgendwie, ne? Und so und Knochen rauskommen und ne, so. Sonst hast du richtig so eine, wie durch einen Fleischwolf gedreht. So, hätte ich mir das irgendwie gewünscht.
Wie beim Blob-Remake, dass die Leute so richtig schön zersetzt werden. Ne? Ja, genau.
Ja, ich mag die so Body-Horror-Geschichten.
Ja, es gibt ja auch so Melt-Movies, ne? Ist doch genau deins.
Ja, ja, so, wie heißt das? Society?
Ja, Society.
Von wem ist er? Brian Usner.
Brian Usner.
Ja, genau. Sowas, ne? So alles so richtig so schmierig, schleimig, ineinander, ne? So, du weißt nicht mehr, wo der eine anfängt, der andere aufhört. Das wäre cool gewesen. Das hätte auch gepasst so zu dem Film nochmal. Ja,
ja, das...
So, Tetsuo, der sich was einverleibt so, ne? Und seine Masse dadurch steigert.
Ja, das wäre ein guter Abend im Zwingerclub, wo man auch nicht mehr weiß, wo der eine anfängt, der andere aufhört. Solange keiner das Licht anmacht, ist alles gut. So, haben wir die Fetischecke jetzt auch ein bisschen bedient? Wir wissen, wo wir stehen.
Das ist psychologisch, ist das sehr faszinierend.
Wird lustig, wenn wir über die Fliege oder sowas reden, ne?
Uiuiui, ja.
Oh, ja, stimmt. Was ich halt auch cool finde, ist am Anfang diese Reduzierung auf diese Rockerbanden, ne? Dass die dann so umherfahren, sich quasi gegenseitig irgendwie, du weißt ja nicht warum. Gut, das gebe ich dem Film irgendwie, dass mir das auch nie erklärt wird, warum die sich jetzt streiten oder wie ist da das Verhältnis. Aber diese ganze Motorrad-Verfolgungsszenerie, die finde ich immer noch geil am Anfang. Die holt mich jedes Mal ab. Lustigerweise ist ja da eine Sequenz drin, wo so ein Typ mit dem Auto gerade über so eine Riesenkreuzung fahren möchte. Und die kommen einfach vorbei, knallen in ihm die Windschutzscheibe kaputt und werfen danach eine Granate auf sein Auto. Und du denkst dir so, aber warum? Und die denken sich wahrscheinlich so, ja, weil wir es können halt, ne?
Ja,
gut, das kann ich aber akzeptieren. Das ist halt eine jugendliche Biker-Gang, so. Die hat halt Bock auf sowas.
Ja, aber das gehört zu so dystopischen so Riffs und sowas. Alles cool. Das ist so,
ja,
ist halt,
genau.
Das ist halt normaler Mittwochnachmittag in Neo-Tokio so. Das ist halt einfach so.
Ja, genau.
The Warriors, ne?
Ja, genau.
So. Läufst du durch die Gegend und haust eine andere Gang, ja, einfach, weil die andere Farben tragen.
So.
Sind die Clowns und wir sind die, was weiß ich was, und dann kriegen die aufs Maul. Ist unser Gebiet, ja? So, fertig. Ja.
Eine Szene, die mir auch noch relativ am Anfang, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist von Tetsuo, wo er irgendwie von so einer gegnerischen Gang da irgendwie überfallen wird, er und seine Freundin. Und er sagt, wenn das Motorrad einen Kratzer kriegt, ne, und der Frau wird irgendwie die Schnauze eingehauen, das Schöpfer bleibt gerissen, das ist ihm aber relativ egal. Die liegt dann da rum, aber das Motorrad muss heile bleiben, so Freunde. Dann bin ich sauer.
Mhm. Ja, die weiblichen Figuren haben ja in dem Film ja sowieso einen schlechten Stand, ehrlich gesagt, wenn man das mal
ja,
genauer betrachtet.
Total.
Ja, es ist ja halt da, ne?
Ja, oder kriegen als Maul vollgehauen und sterben. Ziemlich brutal. Das ist auch
ja,
drin.
Ja. Hm? Ja, ja. Mhm. auch Lei, die Frau, in die sich da, oder das Mädchen, in das sich Kaneda da verliebt, ist ja auch, sie ist halt da, ne, und sie ist halt Rebellin und
wird benutzt.
Kriegt halt von irgendwelchen anderen Rebellenmännern gesagt, was sie denn zu tun hat, so.
Genau, ne? Also sie wird benutzt an vielen Stellen, ne, wird ja auch mehrfach die Kontrolle übernommen über sie.
Aber ich glaube, das ist halt so ein 80er-Ding, ne, also, und dann vielleicht nochmal Japan, ne, vielleicht auch nochmal das, ein anderes Frauenbild, so, historisch gesehen, ne.
Dafür haben wir ja später dann Ghost in the Shell, 95. Ja, habt ihr noch Szenen, worüber ihr nochmal sprechen wollen würdet im Detail?
Also ich ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube ich auch nicht. Das ist wie, wir hatten jetzt ein paar Filme, das ist so das Gesamtbild, was ich sehr stimmig finde. Aber jetzt so, wir haben ja jetzt Finale rausgegriffen. Du hast schon die Szene in den Labors rausgegriffen und sowas, ne? Also,
ich würde halt nur nochmal, genau, ich würde nur nochmal einwerfen, zum visuellen Stil haben wir schon viel gesagt, aber das sind halt einfach großartige Momente, die dieser Film an vielen Stellen hat, wo du einfach auch mal Pause machen kannst und dann könntest du das Ding, glaube ich, an die Wand hängen, so, ne? Also zum Beispiel die Szene, wo sie das erste Mal Akira öffnen, ne? In dem Bunker da unten und diesen Behälter zeigen. Wie sie runterfahren mit dem Fahrstuhl, ne? Wie sie in dieser Station mit diesem Hoverglider, mit der Gatling umherfliegen beispielsweise und da runtersausen und sowas. Also der Film hat ja ganz, ganz viele, oder auch wie Neo Tokyo dargestellt wird und diese Schluchten, die Wolkenkratzer und sowas alles im Hintergrund. Der Film hat ja ganz, ganz viele so hervorragende Momente, die er erschafft, wo du wirklich vom Stil her auch sagst so, wow, okay, das holt mich halt ab. Und ich glaube auch, dass er da ganz, ganz vorne dabei ist, was so diese Animes betrifft und die Animationsfilme. Da hat er viel früh viele Stile mit reingebracht, die teilweise heute auch wieder aufgenommen werden und kopiert werden.
Da fällt mir ein, wo du sagst, wo sie zum ersten Mal zu Akira gehen. Was mir, jemand, den zum ersten Mal gesehen hat, mir gar nicht bewusst war, ich dachte ja immer, diese Figur, also die Kaneda? Hieß er Kaneda?
Die Hauptfigur ist Kaneda.
Ja, genau, Kaneda, der ja immer auf dem Cover drauf. Ich dachte immer, das wäre Akira, weil ich ja über die Story nicht wusste.
Ach so, ja, das dann, ist klar.
Das,
klar.
Wer oder was ist Akira? Das dauert ja auch relativ lange, bis das überhaupt mal aufgelöst wird. Dieses Rätselraten bis dahin fand ich auch total spannend. So, wer ist denn Akira? Was ist Akira? Ne? What's about Akira? So, und bis das halt aufgelöst wird, das ist auch ein Pluspunkt des Films, dass der das so lange geschickt hinauszögert.
Ja. Gut, aber ich will es jetzt auch nicht weiter hinauszögern, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, worüber ihr jetzt im Detail sprechen wollt. Finale haben wir gerade angesprochen, Body Horror ist auf jeden Fall ein Thema. Ne, da passiert auch viel, viel Sterben, Action, sonstiges. Das ganze Olympiastadion wird übrigens kaputt gemacht. Hier vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, der spielt ja 2019. Und 2020 sollte in unserer Welt tatsächlich Tokio die Olympischen Spiele ausführen. Ist dann aber auch 2021 verschoben worden. Also das nur so. weil ja da gesagt wird, nächstes Jahr haben wir die Olympischen Spiele in der Stadt. Also es ist tatsächlich auch Realität geworden. So wie im Film als auch bei uns in der Realität. Nur, dass wir halt Akira nicht bekommen haben und vorher Tokio nicht
bekommen haben. Ja gut, ich wollte gerade sagen, wenn das Einzige ist, was eingetreten ist, in der Realität Glück gehabt, würde ich sagen.
Ist besser so, ne?
Ja.
Dass es nicht eingetreten ist.
Gut, dann würde ich hier den Deckel drauf machen. Ich habe aber noch eine spannende Frage am Ende an euch beide.
Oha.
Und ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Weil es gibt ja Bestrebungen seit Jahren, ehrlich gesagt, den Film in einen Realfilm umzuwandeln. Seitens Hollywood. Und jetzt mal die Frage an euch. Geht das überhaupt?
Ja.
Das könnt ihr euch das im Ansatz vorstellen?
Ja, das geht. Ich verweise jetzt einfach nochmal auf Crazy Thunder Road, der entsprechende Szenen bietet in Verbindung mit Blade Runner, der aber auch für Crazy Thunder Road mit Sicherheit eine Inspiration war. Ich würde es halt nicht unbedingt jetzt bei den klassischen Hollywood-Regisseuren ansetzen, ne? Sondern das sollte vielleicht jemand machen wie, ich sag jetzt einfach mal, er ist wahrscheinlich schon zu alt, aber Paul Verhoeven könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der so eine Welt kreieren kann. Haben wir bei Robocop ja auch oder bei Total Recall. Also der kann das schon durchaus hinkriegen, so Welten zu erschaffen, die so eine gewisse Härte widerspiegeln, sage ich jetzt einfach mal. Und der Härtegrad, den hätte er auch drauf. So, ne? Also von daher kann mir das schon vor. Tron haben wir ja auch als Realfilm quasi sowas mit diesen Bikes. Also ich kann mir es tatsächlich schon gut vorstellen, aber du musst es dreckig machen, du musst es roh machen und es kann dann nicht so ein Popcorn-Sci-Fi-Gedöns aus Hollywood sein. Das auf gar keinen Fall. Und du musst es mit viel, viel echten Effekten arbeiten, finde ich persönlich. Also wenn du da jetzt nur so CGI-Zeug in den Hintergrund klatscht, nein, bitte nicht. Also da möchte ich dann wirklich schon so, ich möchte so ein Gefühl haben wie bei Blade Runner, Escape from New York und so weiter. Ich will echte Modelle, ich will es greifbar, ich will es haptisch. So, Punkt.
Ja, gehe ich mit. Ich denke, da ist eine Realverfilmung absolut möglich, aber es darf nicht so was glattgebügeltes 0815 werden, was zwar teuer ist, aber lieblos. Also sowas wie, ne, du hast jetzt quasi Robocop und Total Recall genannt, nicht wie zum Beispiel deren Remakes, die zwar viel Budget haben, die aber so 0815 von der Stange sind. Das wird fatal bei sowas. Da musst du jemanden hinsetzen, der da echt Bock drauf hat, der auch ein Gespür für die Vorlage hat und der sowas auch der Welten kreieren kann. Das hast du ja auch schon richtig gesagt, der das erschaffen kann, der das Gefühl erschaffen kann. Dann wäre das eine Steilvorlage für einen geilen Realfilm. Weil das ist alles machbar heutzutage, technologisch gar kein Problem. Ist halt die Frage, wer macht's und unter welcher Motivation. Das ist halt schwierig. Genau.
Also ich gehe da voll mit, aber ich glaube, es wird nie Realität. Und wenn der Film Realität wird, wird er tatsächlich, glaube ich, scheiße. So.
Die Gefahr besteht.
Aber wir hatten jetzt schon Ghost in the Shell als Realverfilmung mit,
Das ist Scarlett Johansson, glaube ich.
Scarlett Johansson, genau. Und der war alles andere als wirklich der Vorlage entsprechend. Wir haben in Korea die Realverfilmung gehabt von Jinro, die glatt gebügelt war und an vielen Stellen genau das nicht dargestellt hat, was der Film dargestellt hatte. Dieses dreckige, diese düstere Welt. Das hat er nicht geschafft, beispielsweise. Und wir hatten Alita Battle Angel, was halt so ein, der war ganz okay, aber der hat so ein... aber der hat halt so ein CGI-Feuerwerk auch an den vielen Stellen, wo du, glaube ich, diese Welt nicht so hast, wie jetzt bei Akira eigentlich dargestellt werden müsste. Ne?
Ja, aber Battle Angel Alita ist schon, ich habe den Anime damals gesehen, der Anime ist viel dreckig, von der Welt her, ne? Die Stimmung ist nicht gut eingefangen.
Das, ne? Und das ist, glaube ich, das Problem und das werden die nicht machen und das werden die nicht schaffen und deswegen kann sich das bis ins Nimmerlandsland verschieben. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht und ich glaube auch nicht, dass das funktionieren würde.
Das macht bestimmt Netflix.
Ja, dann wird es bestimmt groß.
Nein, ich könnte es mir wirklich vorstellen, Netflix, dass die das machen und dann wird das wieder so ein Müll. Ne, so wie diese
Electric State mäßig, ne?
Na gut, dann wissen wir aber schon mal, dass Jamie Foxx und Adam Sandler mitspielen, wenn es bei Netflix ist, dann ist das schon mal safe.
Okay, ja gut. Ja, vielen Dank an euch beide. Dann würde ich jetzt hier quasi Schluss machen. Ich glaube, wir haben alles ausführlich soweit besprochen. Wie gesagt, wenn ihr den Film noch nicht kennt und jetzt sagt am Ende so, das klingt total interessant, habt ihr die Möglichkeiten am Anfang genannt bekommen, wo ihr ihn gucken könnt, macht das gerne. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film denkt und ob ihr ihn euch jetzt angucken wollt oder ob ihr noch andere Empfehlungen für uns habt. Dann würden wir uns freuen. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und gebe ab an Jaco.
Ja, vielen Dank mal wieder an euch beide. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, auch mal über einen Film zu sprechen, den ich normalerweise wahrscheinlich nicht so früh gesehen hätte. Also so früh nach 43 Jahren inzwischen. Aber gut, irgendwann ist man mal reif. Ja, und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns dabei zuzuhören und gebe an den noch ab.
Ich sag danke an euch beide. Ich sag danke an euch da draußen fürs Zuhören. Schlagt uns gerne futuristische Animes vor. Vielleicht können wir Jakos Horizont erweitern und uns dann vielleicht auch. Ne? Ich habe definitiv nicht super viel gesehen, was das angeht, nur ein paar Sachen. Und ich beschließe heute mit einer Tagline und zwar: It's their planet. We are the aliens.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.